Willkommen zur Vorlesung Darstellungstheorie. Ich hätte vielleicht spezieller sagen sollen Darstellungstheorie von Gruppen und speziell von endlichen Gruppen, denn es gibt auch sowas wie Darstellungstheorie von Algebren. Wir brauchen auch Algebren, dazu komme ich gleich. Aber ich habe mir überlegt, wie steige ich ein? Vor allem deshalb, weil ja die Leute hier so unterschiedliches Hintergrundwissen haben. Manche haben Gruppentheorie gemacht, Galois-Theorie, manche haben jede Vorlesung bei mir gehört, die ich jemals hier gehalten habe. Und manche haben gerade erst lineare Algebra gemacht und haben noch nicht so viel Hintergrundwissen. Anstatt Ihnen zu erzählen, was ich denke, was Darstellungstheorie ist, möchte ich Menschen zitieren. Und zwar fange ich an mit Marty Isaacs. Der hat eins der wirklich, wirklich bekannten Standardwerke zur Darstellungstheorie geschrieben. Und ich sage einfach mal, was der am Anfang sagt in seinem Buch. Und es ist nach wie vor einfach eines der schönsten Bücher über Darstellungstheorie. Character theory provides a powerful tool for proving theorems about finite groups. In fact, there are some important results, such as Frobenius' theorem, for which no proof without characters is known. Also was lernen wir? Hilfsmittel. Eigentlich geht es um endliche Gruppen, aber man macht das halt, weil es nützlich ist. Und man kann sogar manche gruppentheoretische Resultate nur mit Darstellungstheorie beweisen. Hat sich übrigens, seit das Buch erschienen ist, nicht geändert. Frobenius' Satz kann man immer noch in seiner vollen Allgemeinheit nur mit Darstellungstheorie beweisen, noch nicht gruppentheoretisch. Obwohl es eine gruppentheoretische Aussage ist, tatsächlich geht es da um die Charakterisierung von den sogenannten Frobenius-Gruppen, die wir später kennenlernen. Faszinierend. Für manche andere Resultate stimmt das nicht. Die hat man auch lange vermutet, konnte sie mit Darstellungstheorie dann zum ersten Mal beweisen, aber irgendwann später kamen Leute und haben es auch gruppentheoretisch hingekriegt. Das wird Thema sein. Für die, die noch länger bei mir bleiben, viel Spaß. Das ist jetzt der Anfang einer Serie von Lesezeichen. Und dann gibt es noch etwas, das möchte ich auch noch zumindest erwähnen. Das werde ich nicht vorlesen, sondern werde versuchen, das spontan zu übersetzen und zusammenzufassen. Es gibt von Burnside eines der ältesten und schon umfassendsten Bücher über die Theorie endlicher Gruppen. Die erste Auflage ist von 1897. So alt ist also das, woraus ich gleich übersetze und zitiere. Ich habe hier die zweite Auflage. Und ich gehe immer wieder gern dahin zurück, um mich daran zu erinnern, wie das angefangen hat mit der Darstellungstheorie. Auch er bezieht sich auf den Satz von Frobenius und sagt, dass die Tatsache, dass man mit diesen Charakteren diesen Satz von Frobenius beweisen kann, ein Indikator dafür ist, dass diese komischen Charaktere vielleicht in der Zukunft der Algebra eine Rolle zu spielen haben. Nach dem Motto, wenn man da so einen Satz hat und der ist schön und man kann ihn gruppentheoretisch nicht beweisen, aber mit Charakteren kann man es, dann ist es ja vielleicht ein wirklich gutes und sinnvolles Hilfsmittel und Instrument, das sich lohnt weiterzuentwickeln. Und das ist über 100 Jahre her. Der Mann hatte natürlich recht. Und inzwischen gibt es verschiedene Zweige innerhalb der Darstellungstheorie, die sich rasant entwickelt haben, wo es immer noch haufenweise offene Vermutungen gibt, haufenweise schwierige Probleme. Das ist ein riesiges Forschungsgebiet geworden. Ich habe das deshalb an den Anfang gestellt, weil wir sonst bei dem, was wir jetzt an Vorbereitung machen, keinen Plan haben, wo das eigentlich hingeht. Da kommen gleich neue mathematische Objekte, zum Teil kennen Sie die schon, vielleicht noch nicht unter dem Namen. Und Sie sitzen da sonst vielleicht und denken die ganze Zeit, ja, und? Schön, danke. Bitte im Hinterkopf behalten, dass wir diese Konzepte einführen, weil wir eine Sprache entwickeln wollen für sehr, sehr alte, sehr, sehr natürliche Konzepte, die wir alle schon kennen, die später dazu führen werden, dass wir tolle Sachen über Gruppen beweisen können. Das im Hinterkopf behalten, bitte. Und ich verspreche, da wird ganz viel sein, das erkennen Sie wieder. Sie kennen nur diese Notation und diese Sprache dafür noch nicht. Passenderweise beginnt dann auch Kapitel 1 mit einem Beispiel. Sie mir glauben, dass Sie das wirklich schon kennen. Macht jetzt sehr skizzenhaft, das meiste mündlich. Wir nehmen uns mal hier eine natürliche Zahl und einen Körper. Und dann betrachten wir die Menge aller N-Kreuz-N-Matrizen über diesen Körper K. Stichworte dazu?
Natürlich mit Ihnen zusammen.
Denn Sie wissen ja auch alles, was ich weiß.
Fangen wir damit an, dass das eigentlich leere Menge ist. Es gibt solche Mathe-Schreiben. Wie kann man die miteinander verknüpfen? Was haben wir da für Möglichkeiten? Miteinander oder mit anderen interessanten Dingen?
Woran erinnern Sie sich? Und ja, das weiß man alles auch schon aus der Linienalgebra. Fangen Sie einfach mal an. Und ich stoppe Sie, wenn ich denke, dass wir genug zusammen haben.
Man kann sie addieren.
Man kann sie addieren. Matrixaddition, einfach komponentenweise. Super, haben wir schon mal eine Verknüpfung. Was für eine Struktur bekommen wir, wenn wir diese Matrizen betrachten, zusammen mit der Matrixaddition? Kommt da schon was Interessantes raus?
Ist da eine Gruppe drin?
Ja, noch mehr als das? Eine arische Gruppe. Ich schreibe jetzt Plus für Matrixaddition. Das ist eine arische Gruppe. Worauf können wir zurückführen, dass die Gruppe arisch ist? Warum muss ich das nicht extra beweisen, sondern kann sagen, das ist so, weil? Und dann folgt ein kurzer Satz. Ja.
Weil die Addition komponentenweise erfolgt und die Addition im Körper ist dann kommutativ.
Richtig, genau das ist der Punkt. Wir führen das zurück auf die Kommutativität der Addition im Körper. Okay, was ist das neutrale Element? Das ist so ein Objekt, das wir dann später brauchen. Was ist das?
Die Nullmatrix.
Die Nullmatrix, genau. Wunderbar, was haben wir noch? Was können wir noch mit Matrizen machen?
Skalarmultiplizieren,
woher kommen die Skalare? Aus der
Körperkraft.
Genau, das heißt, wir können von links hier Skalare multiplizieren, das heißt, jeder Eintrag wird mit diesem Körperelement multipliziert.
Es gibt eine Skalarmultiplikation. Wenn man das Wort Skalarmultiplikation verwendet,
dann meint man damit immer schon, dass gewisse Rechenregeln gelten. Da können wir gleich mal kurz was zu sagen.
Quasi schon mit
von einer inneren Stimme, wenn man das Wort Skalarmultiplikation hört. Aus welchem Kontext kommt denn das Wort Skalarmultiplikation? Wozu werden diese Matrizen mit der Addition, über die wir gerade gesprochen haben, und dieser Skalarmultiplikation? Was wird das Ganze? Denn ein Vektorraum, und zwar über den Körper K, über den die Matrizen definiert sind. Genau. Vielen Dank. Das ist nicht nur irgendein K-Vektorraum, ich kann noch mehr sagen.
Endlich erzeugt, unendlich erzeugt, kennen wir die Dimension.
Endlich erzeugt mit Dimension n.
Richtig, vielen Dank. Dieses ganze Zeug brauchen wir später die ganze Zeit und deswegen ist es wichtig, sich jetzt einen Marker zu machen oder Jean-Luc das dann zu erzählen später, wenn man das Gefühl hat, oh, ich habe komplett vergessen, wie man mit Matrizen rechnet, ich wüsste jetzt keine Basis, wiederholen, nachlesen oder Jean-Luc fragen. Der geht nach der Pause rum. Was noch? Was können wir noch tun?
Ja, die Matrizen quadratisch sind, können wir sie auch multiplizieren.
Ah, ha, genau. Wir zeichnen gleich einen Stern, so wie immer Matrixmultiplikation bei mir. Was passiert da Schönes? Was hat diese Matrixmultiplikation für Eigenschaften? Ich schreibe mal, weil wir noch nichts wissen, nur hin, es gibt die Matrixmultiplikation Stern. Oder wir könnten sowas machen wie MN Kreuz NK mit Matrixmultiplikation Stern ist eine Menge mit Verknüpfung, mehr haben wir erstmal nicht.
Oder haben wir vielleicht auch was?
wir schon ein bisschen mehr wissen. Es können nicht alle Verknüpfungen gleich schön sein auf dieser Welt, dann wäre die Mathematik nicht so interessant. Ein bisschen was haben wir aber. Ja.
Assoziativität.
Wir haben das assoziativ gesetzt, richtig. Was noch? Was haben wir nicht? Ich kann ja auch mal umgekehrt fragen, was ist vielleicht nett, aber hier leider falsch oder so.
Plus haben wir das distributiv gesetzt.
Ah, ja. Sehr gut. Es gibt ein, ich schreibe es jetzt ganz formlos hin, es gibt ein Plus Stern assoziativ Gesetz, distributiv Gesetz. Bei wem klingelt da was? Bei wem klingelt es jetzt und es kommt ein mathematischer Begriff? Ein Konzept aus der Algebra? Hahaha, ja, welches?
Ring.
Genau. Die Matrizen bilden mit der Matrizenaddition und dieser Matrixmultiplikation einen Ring.
Assoziativgesetz ist da wichtig, haben wir. Distributivgesetz auch. Jetzt können Ringe ja schön oder weniger schön sein. Ich habe Matrixringe immer gerne genommen in der Algebra für kranke, seltsame Beispiele, bei denen man nicht glaubt, dass es die überhaupt gibt.
Und warum geht das? Was wissen wir über Matrixmultiplikation, was tolle, kranke Beispiele möglich macht?
Wir haben da 1 da drin, also ein multiplikativ.
Was ist das?
Neutrales Element.
Ja.
Die Einheitsmatrix.
Richtig. Genau, muss man ja nicht haben mit dem Ring, aber hier schon. Das ist ein 1 Element. Das ist die Einheitsmatrix, der größte N falls N, so sieht die man ja aus. Gut, was haben wir noch? Oder was haben wir nicht?
Ja. Wir haben nicht zwingend inverse Elemente.
Ah, richtig. Bei der Addition gibt es immer Inverse, da haben wir eine Gruppe, steht ja da. Bei der Multiplikation nicht unbedingt. Genau. Nicht alle N falls N Matrizen über K sind invertierbar. Ha. Das heißt, wir sind da normalerweise weit weg von der Gruppe. Gibt es da eine interessante Unterstruktur, die eine Gruppe ist? Eine, die wir kennen?
Diagonalmatrix.
Die Nullmatrix ist eine Diagonalmatrix.
Nicht
Null. Genau, die invertierbaren Diagonalmatrizen bilden eine interessante Unterstruktur. Man kann es einfach allgemeinern. Das ist nur ein Spezialfall, also wieder eine Untergruppe von einer Gruppe, die ich eigentlich meine. Das muss man hier spezialisieren, damit man eine Gruppe bekommt bezüglich der Matrixmultiplikation.
Wollen die invertierbaren Matrizen dann nur betrachten?
Richtig, da muss man also in die GLMK gehen. Gut. Was haben wir noch? Oben haben wir ja gesagt Gruppe und sogar eine abelsche Gruppe. Wie verhält sich das bei der Multiplikation? Abgesehen davon, dass wir im Allgemeinen keine Gruppenstruktur haben, sondern dass man sich da auf invertierbare Matrizen zurückziehen muss, wie sieht es mit der Matrixmultiplikation aus?
Ist im Allgemeinen nicht kommutativ.
Ist im Allgemeinen nicht kommutativ. Deswegen ist das alles so interessant. Fassen wir mal kurz zusammen, was wir haben. Wir haben hier ein mathematisches Objekt, das gleichzeitig ein endlich erzeugter Vektorraum ist über einen Körper K und ein Ring. Wir haben also insgesamt 3 Verknüpfungen. Wenn man 2 davon nimmt, kriegt man einen K-Vektorraum. Den wir gut verstehen, wenn man die eine und dann eine andere nimmt, kriegt man einen Ring. Und zwar einen Ring, der in diesem Fall ein 1-Element hat und nicht kommutativ ist. Das heißt also, wir kennen für das, was ich gleich definiere, schon ein Beispiel. Tatsächlich kennen wir mehrere. Aber das ist das, was ich erstmal am intuitivsten finde. Das ist ein Beispiel für eine sogenannte K-Algebra. Die Funktionen haben keine Nummer. So, ich schreibe jetzt immer noch so ein bisschen hin, was ich brauche, und später kommt eine Generalvoraussetzung. Jetzt brauchen wir nur einen Körper und wir wollen definieren, was eine K-Algebra ist. Das sei jetzt also A eine Menge und für diese Menge soll es Folgendes geben. Es soll Verknüpfungen geben, Plus und Kringel. Und es soll eine Abbildung geben, die nenne ich dann Punkt, also Mal, von K-Kreuz A nach K, die den Regeln einer Skalarmultiplikation genügt. Drei Symbole, zwei davon bezeichnen Verknüpfungen für die Menge A und eins bezeichnet was anderes. Und dann sagen wir, dass das Quartupel A plus Punkt Kuller oder Kringel, und ich schreibe das auch immer in dieser Reihenfolge, dieses Ding heißt K-Alpha. Genau, dann abelsche Gruppe. Alpha 1, 2. Dieses Punktdings ist eine Skalarmultiplikation für A bezüglich K, und das Triple A plus mal ist ein K-Vektorraum. Bitte Beschwerden, wenn irgendwas nicht klar ist oder nachfragen. Eigenschaft Nummer 3. Das ist jetzt das Distributiv, oder sind die beiden Distributivgesetze, die wir vorhin festgehalten haben, zwischen Matrix, Addition und Multiplikation, die wir hier dann also festhalten wollen, zwischen Plus und Kringel. Deswegen schreibe ich mal hin, Distributivgesetze. Und einmal explizit für alle A, B, C aus A ist A, B, Moment. Fangen wir so an. A kriegen B plus C gleich A kriegen B plus A kriegen C. Und das andere A plus B kriegen C. Ja, das ist eine, die wir gerade nicht gesehen haben, die aber nachrechenbar ist für unser Matrixbeispiel. Das ist eine Verträglichkeit zwischen der Skalarmultiplikation und der inneren Multiplikation. Für alle, jetzt muss ich überlegen, für alle A, B aus A und alle Lambda aus K ist egal, ob ich zuerst A und B verkringle und dann die Skalarmultiplikation mache, oder ob ich zuerst A skalarmultipliziere und das Ergebnis mit B verkringle, oder ich darf den Skalar sogar dazwischen ziehen. Ich kann auch sagen, ich will Lambda mal B und verkringle das mit A. Wichtig ist, dass die Reihenfolge von A und B immer gleich bleibt, aber ansonsten kann ich den Skalar überall da hinschreiben, wo es sinnvoll ist. Vorsicht, ganz auf der rechten Seite ist es nicht sinnvoll. Die Skalarmultiplikation kommt von links. Deswegen sind das alle drei möglichen Varianten, die sinnvoll sind. Das ist so eine Art Assoziativgesetz. Was wir nicht fordern, ist das Assoziativgesetz für die Multiplikation. Kringel. Das heißt, das war schon das Spezielle, was wir da vorhin gesehen haben. In unserem Matrixbeispiel. Was wir auch nicht fordern, ist ein Einselement für die Multiplikation. Also einfach nur so von der Sprachregelung her. Ich schreibe die Verknüpfung immer in dieser Reihenfolge hin. Die heißen nicht immer gleich. Und ich nenne eigentlich immer das Addition, das Skalarmultiplikation und das Multiplikation. Oder wenn ich es wichtig finde, vielleicht innere Multiplikation. Oder algebrische Multiplikation. Okay, was haben wir also gerade gesehen, was wir hier nicht haben? Wir haben nicht die Assoziativität für Kringel, Wir haben nicht unbedingt ein Eins-Element. Wir haben nicht gesagt, dass die Algebra als Vektorraum endlich erzeugt sein soll über K. Haben wir nicht gefordert. Auch nicht irgendwo noch Kommutativität für Kringel oder so. Das ist sehr wenig. Und es reicht aber, um sehr interessante mathematische Strukturen zu geben. Und tatsächlich gibt es einen ganzen Forschungszweig, der jetzt gerade sehr im Kommen ist und wahnsinnig interessant ist. Wie heißt es auf Deutsch? Also im Englischen heißt es Actual Algebras, Axial, A-X-I-A-L. Und das ist ein total spannendes Gebiet, wo die Algebren, wenn ich mich jetzt, ich hoffe, ich täusche mich, ich glaube, die sind kommutativ, aber nicht assoziativ. Also ganz, ganz seltsam. Im Folgenden wollen wir das ein bisschen spezialisieren und dann ist unsere Anschauung auch wieder leichter einschaltbar. Ich schreibe gleich eine Voraussetzung an, die näher ist an dem, was wir hier in dem Matrix-Beispiel gesehen haben. Wir wollen in Zukunft, dass unsere Algebra ein 1-Element hat. Wir wollen in Zukunft, dass die Multiplikation assoziativ ist, weil das sonst komisch wird. Wenn das Assoziativ-Gesetz nicht gilt, dann also nee. Wir wollen, dass die Algebra als Vektorraum über K endlich erzeugt ist. Das sind Sachen, die wir jetzt fordern, damit wir einfacher damit arbeiten können. Bei vielen Beispielen, die wir so aus der Natur kennen, ist das sowieso so. Mir war trotzdem wichtig zu sagen, dass es extrem spannende Algebren gibt, die nicht das erfüllen, worüber wir dann gleich immer sprechen. Also wer das interessant findet, diese Axialalgebren sind unfassbar schöne mathematische Objekte mit ganz tollen Querverbindungen hin in irgendwelche Bereiche in der Gruppentheorie oder so, die total überraschend kommen, wenn man die zum ersten Mal sieht. Das ist wirklich toll. So. Dann schreiben wir uns einmal an. Voraussetzung 1, 2, das ist die, die wir jetzt immer ganz oft benutzen. Ich möchte, auch wenn wir die jetzt noch nicht so oft sehen, eine endliche Gruppe darum laufen haben. Hier ist eine endliche Gruppe die ganze Zeit. K ist die ganze Zeit ein Körper. A ist die ganze Zeit eine K-Algebra mit den Verknüpfungen, die ich da oben eingeführt habe. Immer nur noch A, aber damit Sie nachgucken können, wie die Verknüpfung aussieht, schreibe ich die hier nochmal hin. Plus mal Kringel. Wenn ich nichts anderes sage, sind das immer die Verknüpfungen. Jetzt kommt die Zusatzvoraussetzung. Zusätzlich gelte. Es gibt ein 1-Element. Mir ist nicht klar, was ich mit 1-Element meine. Okay, ich notiere das auch ganz intuitiv mit 1a. Bezüglich Ringe natürlich. Alles andere gibt hier keinen Sinn. Dann möchte ich gerne haben, Kringel ist assoziativ. Was möchte ich noch haben? Ich glaube, es sind genau die Sachen, die ich gerade schon gesagt habe. A ist als K-Vektorraum endlich erzeugt. Gut. Es kommt jetzt noch wahnsinnig viel. Es kommt sehr viel Notation, es kommen viele neue Konzepte. Ganz viel davon werden Sie aber in Wirklichkeit schon kennen. Und dann hilft es, wenn man überlegt, kenne ich das schon oder kenne ich das nicht, dann hilft es, an das Matrix-Beispiel vom Anfang zu denken, denn das ist etwas, was diese speziellere Voraussetzung erfüllt, was Sie gut kennen, womit Sie schon viel gerechnet haben. Und ganz, ich werde immer wieder darauf zurückkommen und sagen, bei den Matrizen sieht das so aus. Bei den Matrizen sieht das so aus. Bei den Matrizen sieht das so aus. Und für die Intuition, für die, schwieriges Wort, Intuition. Oben in der Definition haben wir nur einen Vektorraum, mit noch einer internen Multiplikation, die sich so ein bisschen ordentlich verhält. Aber wir haben nicht gleichzeitig einen Vektorraum und einen Ring, denn es fehlt ja das Assoziativgesetz für die Multiplikation im Allgemeinen. Unter der spezielleren Voraussetzung haben wir das aber. Und auch das hilft vielleicht wieder für die Intuition. Vektorraum und Ring gleichzeitig, mit schönen Eigenschaften, mit Einzelelementen. Das war alles, was ich an der Stelle sagen wollte. Jetzt kommt das erste Lemma. Und das erste Lemma sagt uns, wie wir auf ganz natürliche Weise mit den Zutaten Körper und endliche Gruppe eine wunderschöne K-Algebra basteln können. Und der Hintergrund ist, dass wir dann, wenn wir das wollen, neben dem Matrizenbeispiel jetzt noch ein neues kanonisches Beispiel im Kopf haben können, wenn wir veranschaulichen wollen, was wir hier entwickeln. Das wird die sogenannte Gruppenalgebra. Und ich habe so das dumme Gefühl, dass das Lemma auch nicht mehr da oben hinpasst. Nee, das Lemma ist riesig. Das Lemma ist genauso lang wie der Beweis. Das quetsche ich jetzt nicht dahin. Es ist nicht schlimm, es ist nur viel Notation. Okay, ich möchte gerne die Gruppe G in dem Körper K haben. Den Rest brauche ich nicht. Es fehlt die Voraussetzung 1, 2. Dann möchte ich gerne die Gruppenordnung L nennen. Das geht, denn G ist als endliche Gruppe vorausgesetzt. Das heißt, es ist eine natürliche Zahl. Dann schreibe ich die Gruppenelemente hin. Die ganze Situation führe ich jetzt nicht ordentlich ein, sondern ich meine damit, die Gruppe hat n Elemente und die sollen da jetzt alle stehen. Ordentlich aufgelistet. Und jetzt konstruieren wir einfach in die Welt hinein einen Vektorraum. Wir nehmen diese Gruppenelemente G1 bis Gn und sagen, das sind Vektoren. Und zwar sollen das Basisvektoren sein für einen Vektorraum über den Körper K. Und da müssen wir jetzt einfach nur sagen, na gut, wie soll die Addition denn definiert sein? Was soll das sein? Wie soll Skalarmultiplikation definiert sein? Wir sagen einfach, was wir meinen und konstruieren dann so ins Blaue rein einen Vektorraum mit Basis G. Dem gebe ich Notation, dann erkläre ich genau, was da passiert. C plus mal der von G, also von der Menge G, wenn wir die Gruppenstruktur mal kurz vergessen, über K erzeugt der Vektorraum. Und jetzt gucken wir uns an, was da eigentlich passiert. Was heißt es denn, dass ich jetzt abstrakt so einen Vektorraum definiere? Na, das heißt, ich kriege Elemente des Vektorraums C, indem ich Elemente aus K von links mit diesen Gruppenelementen multipliziere, was auch immer das bedeutet, kann ich abstrakt hinschreiben. Dann addiere ich solche Dinger, was auch immer das heißt, aber ich kann es abstrakt hinschreiben und das sind die Vektoren. Ich möchte eine Algebra basteln. Wenn ich jetzt eine abstrakte Vektorraumstruktur habe, dann fehlt mir zu meiner Algebra nur noch diese innere Verknüpfung Kringel, von der ich es irgendwie hinkriegen muss, dass sie sich mit der Addition verträgt, durch das Distributivgesetz, und dass sie dieses komische Assoziativgesetz erfüllt. Dann hätte ich eine Algebra. Definieren wir also jetzt Kringel. Ich will definieren, wie ich zwei Elemente verknüpfe. Dazu muss ich die hinschreiben in so einer kanonischen Darstellung mit der Basis G. Also machen wir genau das. Das heißt, wir brauchen ganz viele Skalare. Lambda 1 bis Lambda n, μ 1 bis μ n aus K. Und jetzt schreibe ich C und D explizit hin. Und zum Indizieren nehme ich einfach die... Ach nee, brauche ich nicht, ich habe die benannt. Das heißt, ich habe I gleich 1 bis n, Lambda n, Lambda e, um C zu kriegen. Und ich schreibe Mühi, EI, um C zu kriegen. Und jetzt möchte ich C und D modifizieren. Und das definiere ich folgendermaßen. Erstmal erkläre ich nur die Idee. Hier stehen ja einmal, also ich laufe durch alle Gruppenelemente und habe dann davor irgendwelche Koeffizienten. Das mache ich einmal hier für C und einmal hier für D. Wenn ich das jetzt kombinieren will, dann ist die einzige Möglichkeit, wie ich kombinieren kann, dass ich die Multiplikation in der Gruppe benutze. Immer dann, wenn ein solches GI hier auf irgendein GJ hier drüben trifft, kann ich die Multiplikation in der Gruppe benutzen. Und das ist die Idee. Das heißt, ich bilde hier so eine Doppelsumme, I und J laufen von 1 bis N, und ich mache einfach das Einzige, was sinnvoll ist. Die Skalare werden multipliziert, das darf ich, weil die im Körper ja multipliziert werden können, und die Gruppenelemente verknüpfe ich in der Gruppe. Jetzt habe ich leider Gruppenmultiplikation und Skalarmultiplikation mit dem gleichen Produktzeichen und hoffe einfach darauf, dass das geht. Und dass allen klar ist, hier muss die Verknüpfung der Gruppe sein und hier muss es Skalarmultiplikation, also hier ist es Körpermultiplikation und hier ist es Skalarmultiplikation. Gut, jetzt möchte ich dadurch durch diese Vorschrift eine Multiplikation, nämlich Kringeln, auf C definieren und behaupte, dann wird das eine K-Algebra, sogar noch mit Schildeigenschaften. Das kommt dann gleich noch. Dann schaffe ich ordentlich, dann ist Kringel oder dann definiert Kringel, wenn ich jetzt also mache, für alle Elemente sei das so, bla bla bla, dann definiert Kringel eine Verknüpfung auf C und C plus mal Kringel ist ein, so jetzt kommen noch ein paar Eigenschaften, es ist nicht einfach nur eine K-Algebra. Es ist eine endlich-dimensionale, assoziative K-Algebra mit 1-Element, also eine Algebra, die unsere schöne Voraussetzung 1,2 erfüllt. Und wenn ich sage endlich-dimensional, dann meine ich damit die Dimension des Vektorraums C über K als Vektorraum C. Das, was A erfüllen soll, in der Voraussetzung. Gut. Dafür ist glücklicherweise nicht viel zu tun. Was machen wir? Ups, Moment, wir wechseln erstmal die Kreide. Gehen wir mal die Eigenschaften durch, die wir zu zeigen haben. Algebra-Eigenschaft 1. Die Menge mit Plus ist eine arische Gruppe. Hier also 10 mit Plus. Irgendwo da oben steht, das soll ein über K erzeugter Vektorraum sein. Dann haben wir schon, dass 10 plus eine arische Gruppe ist, sonst wäre es ja kein Vektorraum. Okay, was wir dann auch schon haben, ist, dass dieses Mal eine Skalarmultiplikation ist. Das heißt, wir haben sofort A1 und A2 erledigt. Kommen jetzt noch zwei Eigenschaften und ich habe mir überlegt, ich rechne nur eine, denn das wird schnell nervig mit den ganzen Koeffizienten und wenn man es einmal gesehen hat, weiß man, wie es läuft. Wir rechnen mal A3 nach, also eins der Distributivgesetze. Da mache ich jetzt auch nicht beide, das sieht irgendwann immer alles gleich aus. Wir zeigen ein Distributivgesetz aus A3 und der Rest ist dann Glaubensfrage oder wie auch immer man das nennen möchte. Der Grund, warum ich hier etwas mache und nicht einfach sage, ja, passt schon, ist der, dass das ja möglicherweise das erste Mal ist, dass Sie so eine Konstruktion sehen, dass man einfach irgendeine Menge nimmt, daraus einen Vektorraum konstruiert und dann irgendwas nachrechnen will. Okay, brauchen wir Notation. A bis C aus C. Ich nehme wieder tausende Koeffizienten her und ich fülle mal nicht alles ein, sondern schreibe sofort hin, wie die aussehen sollen. A soll sein ein Element mit Koeffizienten Alpha I. Das heißt, Alpha 1 ist Alpha M, komme aus dem Körper, schreibe ich jetzt nicht hin. Bei B heißt die Koeffizienten Beta. Wenn ich B und C zusammenfasse, was mache ich dann? Na, nach Definition der Vektoraddition fasse ich einfach immer die Koeffizienten, die zum gleichen Basiselement gehören, zusammen. Und dann kriege ich hier die Summe von 1 bis n über die Beta i plus Gamma i gi. Jetzt kommt diese Multiplikation. Das heißt, wir stellen uns vor, wir haben für A eingesetzt, was hier steht. Und schauen auf die Definition dieser Kringelmultiplikation. Was machen wir? Wir multiplizieren alle Möglichkeiten, wir multiplizieren in allen möglichen Kombinationen die Koeffizienten zusammen und multiplizieren die Basiselemente, also die Gruppenelemente. Und wenn wir das tun, dann kommt da, jetzt muss ich mich konzentrieren, ich gehe mal hier vorne über J und bleibe hinten bei I, weil ich dann nämlich hier bei Beta I plus Gamma I bleiben kann. Und jetzt muss ich die Reihenfolge richtig machen. Also vorne haben wir die Alphas, also Alpha J mal das. Das ist jetzt die Multiplikation und Addition im Körper. Und jetzt verknüpfe ich das mit, hier das sind die GJ, das kommt von der Darstellung von A. Und dann kommen die GI von der Darstellung von B plus C. Skalarmultiplikation, innere Gruppenmultiplikation. Dann, ja, das passiert im Körper. Das kann ich natürlich auseinanderziehen mit dem Distributivgesetz im Körper. Und wenn ich das tue, dann sieht man ja schon, dass man hier einmal Alpha J Beta I bekommt mit dieser Kombination und einmal Alpha J Gamma I mit dieser Kombination. Und das erste gibt mir dann genau das Produkt A mal B, also A Kringel B. Und das zweite gibt mir genau das Produkt A Kringel C. Da schreibe ich jetzt also nur einen Zwischenschritt hin und die Erklärung ist aufgenommen. Ist okay? Okay, das ist die Gruppenalgebra. Die heißt KG und mit der werden wir später ganz viel arbeiten. Also halten wir das mal kurz fest. kurz erklären, warum die assoziativ ist und bla bla bla. Da steht ja noch mehr in der Hauptrunde, die ich gerade abgewischt habe. Moment, also zumindest mündlich muss ich das machen. Vielleicht schreibe ich da nicht viel hin, aber bitte beschweren, wenn ich da Sachen hinschreibe und nicht beweise. Und ich meine nicht das zweite Dissertativ gewählt, das ist ja langweilig. Gut, endlich erzeugt ist klar, denn diese Basis G, die wir genommen haben, ist endlich. Assoziativ ist tatsächlich was, was man so nachrechnen kann und was vom Prinzip her so ähnlich funktioniert wie das. Man macht es einfach, setzt alles ein und sieht, dass alles passt. Und dann, was hatte ich noch? Einselement. Was ist das Einselement?
Sieht das jemand? Wenn man so auf die Verknüpfung starrt, auf dieses Kringeln, was könnte da als Einselement funktionieren?
Ja?
Das ist der Vektor, der in der Linearkombination überall die 1 vorne stehen hat?
Also nee? Nee?
Es ist noch spezieller. Also richtiger Gedanke, aber nicht ganz zu Ende gedacht. Ich glaube, du warst zuerst. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Nee, ich hätte jetzt an das Einzelelement der Gruppe gedacht.
Ja, genau. Es ist das Einzelelement der Gruppe. Ja, genau. Denn das Einzelelement der Gruppe ist ja selber ein Basiselement. Und wenn man dann hinschreibt, also wenn man das in seiner Repräsentation mit den Basiselementen hinschreibt, dann sieht man Koeffizient 1 des Körpers und ansonsten Koeffizient 0. Und wenn man dann die Modifikation macht, so wie sie definiert ist, dann sieht man, jedes Element geht auf sich selbst. Deswegen funktioniert das. Die Gruppe selber ist ja nicht nur Basis Phi für den Vektorraum, sondern hat ja dieses Einzelelement. Und das wird das Einzelelement der Algebra. Das schreibe ich jetzt einmal auf, weil es richtig ist. Schreibe ich noch dazu. Assoziativität ist eine Rechnung. Da ist kein Trick dabei. Das ist wirklich das Hinschreiben. Gut, und dann können wir jetzt definieren, dass dieses Ding Gruppenalgebra heißt. Die Algebra aus Lemma 1, 3, was glaube ich, heißt. Man zu spezifizieren. Man braucht die Gruppe G und man braucht den Körper K. Das heißt, man sagt dann einfach, das ist die Gruppenalgebra bezüglich G über K oder erzeugt von G über K. Und die Abkürzung dafür ist KG. C, G. G ist eine endliche Gruppe, C, G ist immer eine herrliche Algebra. Brauchen wir später. Jetzt kommt ein Beispiel, das zeigt, dass da manchmal komische Dinge passieren. Denn bei dem Körper denken wir jetzt zwar vielleicht an sowas wie Q oder R oder C oder so, aber es gibt ja auch noch andere Körper. Und dann passieren beim Rechnen lustige Dinge. Das ist ein kleines Beispiel. Wir nehmen eine winzige Gruppe, nämlich die Gruppe S3. Ein geschwungenes S ist meine Notation für die symmetrische Gruppe. Da gibt es andere Notationen, aber das ist die, die ich nehme. Und da Abbildungen bei mir von rechts kommen, führe ich Permutationen auch so hintereinander aus, wie man das liest. Das machen auch manche Leute anders, deswegen sage ich das hier so. Und unser Körper, der zugrunde liegt, ist jetzt einfach der, also der bis auf Isomorphie eindeutig bestimmte Körper mit zwei Elementen. Z Modulo 2Z und ich bezeichne die beiden Elemente mit 0 und 1. Und ich schreibe es jetzt wirklich so hin, 0 und 1 und dazu als Kommentar Isomorph zu Z Modulo 2Z, damit man weiß, aha, das ist der in Anführungsstrichen Körper mit zwei Elementen. 0 und 1 ist einfacher, wenn wir gleich anfangen, Dinge hinzuschreiben. Und jetzt wollen wir die Gruppenalgebra angucken. Was ist los? Die Gruppe G hat 6 Elemente. Die Identität,
haben wir 3 Transpositionen und 2 3 Zyklen, macht insgesamt 6 Leute, das heißt, wir haben eine Basis mit 6 Elementen. Und wir haben 2 mögliche Skalare. So, das heißt, diese Möglichkeiten zum Kombinieren haben wir. Das kann man dann abstrakt hinschreiben. Dass das dann für uns keine anschauliche Bedeutung hat, macht nichts. Rechnen wir doch einfach mal was. Ich schreibe mal Elemente hin. Das sind jetzt Elemente, die einfach nur zusammengebastelt sind. A soll sein das Element einmal identische Abbildung plus einmal Transposition 2, 3 plus das kommt mir komisch vor. Ah, ja. Plus der 3-Zyklus 1, 3, 2. Und B. Ich mache das nur, damit meine Vorstellung hat, was bei dieser Multiplikation passiert. Wir rechnen das gleich einmal wirklich aus. B soll sein das Element einmal Transposition 2, 3 plus einmal Transposition 1, 3. Na, wir haben uns ja vorhin angeguckt, wie die Multiplikation in der Gruppenalgebra definiert ist. Man schreibt die Sachen hin und multipliziert im Prinzip aus. So als würde man, also man fasst diese Darstellung einfach so zusammen und multipliziert in der Gruppe. Wenn ich das hier mache, schreibe ich es einmal aus. Hier vorne fehlt noch einmal der Koeffizient 1 sozusagen, hier bei 1, 3, 2. Einmal 2, 3 plus einmal 1, 3, 2. Kringel 1, 2, 3 plus 1, 2, 3. Dann multipliziere ich sozusagen alles aus, schreibe immer die Skalare zusammen hin und die Permutationen in der Reihenfolge, in der sie da kommen, und verknüpft werden die Permutationen mit Nacheinanderausführungen, so wie das ja in der Gruppe auch ist. Dann machen wir erstmal einen Zwischenschritt. Also identische Abbildung verknüpft mit 2, 3 ist wieder 2, 3 und bei den Skalaren kommt insgesamt 1 raus. Also einmal 2, 3. Ich entscheide mich mal für irgendeine Reihenfolge, wie ich da durchgehe. Ich mache mal immer erst den ersten und kombiniere den mit den beiden. Dann habe ich als nächstes einmal 1, 3. Jetzt geht es weiter. Jetzt kombiniere ich den mit den beiden. Dann habe ich einmal 1 mal 2, 3 verknüpft mit 2, 3. 2, 3 ist zu sich selbst invers, also habe ich insgesamt die identische Abbildung. Jetzt kommt das noch mit dem zweiten, dann habe ich also als Skalar wieder die 1 und ich verknüpfe 2, 3 mit 1, 3. Schreiben wir einmal hin, können wir gleich ausrechnen. Ich mache jetzt mal den Stern und für die Hintereinanderausführung von Abbildungen, weil ich das immer mache, zum Orientieren. Dann kommt das einmal Hintereinanderausführung von 1, 3, 2 und 1, und 2, 3, Entschuldigung. Und dann kommt noch einmal 1, 3, 2 hintereinander ausgeführt mit 1, 3. Gut, dann können wir da vielleicht irgendwas zusammenfassen. Ich weiß nicht, mal gucken. Hier ist 2, 3. 1, 3. Identität. Was haben wir dann hier? 2 geht auf 3, geht auf 1. Und 1 geht auf 3. Das heißt, wenn ich mit 1 vorne anfange, habe ich 1 geht auf 3 geht auf 2, 2 geht auf 1, stimmt. Das heißt, da kommt der 3-Zyklus raus, das war das. Als nächstes kommt das. Also habe ich einmal, machen wir wieder genauso, fangen mit 1 an, falls 1 bewegt wird. Mal gucken, 1 geht auf 3. Ja, wird bewegt. 1 geht auf 3 geht auf 2. 2 geht auf 1 und bleibt dann da. Und 3, wir testen nochmal, 3 geht auf 2 und wieder zurück auf 3. Das heißt, da kommt diese Transposition raus. Wenn das zu schnell geht, Jean-Luc sagen, und ich erkläre nochmal mit Permutationen. Und die letzte. 1 geht auf 3 und geht dann wieder zurück auf 1, deswegen schreibe ich es nicht hin.
2 geht auf 1 und dann auf 3. 3 geht auf 2 und bleibt da. Zack. Ah, das ist ja sehr interessant. Jetzt steht hier die 2, 3 einmal. Und nochmal, die Rechenregeln im Vektorraum sagen jetzt, wir können das zusammenfassen zu 1 plus 1, skalar multipliziert mit 2, 3. Aber in diesem Körper ist 1 plus 1 gleich 0. Das heißt, diese beiden Leutchen hier fallen einfach weg. Und das Ergebnis ist Identität plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 2 Zahl. Das ist rausgekommen. Kommentar. Jetzt geht es weiter. Wir haben eine neue mathematische Struktur kennengelernt, nämlich die K-Algebren. Was ist das, was wir da natürlicherweise machen? In der Linienalgebra haben wir das gemacht, in der Algebra auch. Wir haben ein neues Konzept kennengelernt, eine neue algebraische Struktur. Was sind dann immer so die nächsten kanonischen Dinge, die kommen? Wer hat Ideen, was man jetzt kanonischerweise machen könnte?
Eine Unteralgebra?
Genau, Teilstrukturen, also Teilalgebra oder Unteralgebra. Richtig, was noch?
Abbildungen, zwischen.
Abbildungen, richtig. Und welche Abbildungen sind für uns dann immer interessant? Ich sag mal, so eine Abbildung kann ja so eine algebraische Struktur so behandeln, als sei das einfach nur ein Haufen. Oder kann die Struktur, die da ist, bemerken und vielleicht sogar bewahren. Welche Abbildungen sind das, die das tun?
Homomorphismen.
Genau, da haben wir es doch. Wir brauchen Teilstrukturen und Homomorphismen. Sehr schön, das machen wir jetzt nicht. Und bei den Homomorphismen kommt dann etwas wieder, worüber ich mich jedes Mal freue, nämlich die ECE-Verbindung. Aus der Linienalgebra. Yay! Beginnen wir. Warum ist denn hier noch keine Teilalgebra? Das ist ja komisch. Kommt erst später. Nee, komischerweise nicht. Ah, ja stimmt. Wahrscheinlich, weil die in dem Kontext jetzt erstmal keine Rolle spielt. Ah, gut. Wir reden erstmal nur über Homomorphismen. Aber das können wir als Erklärungsaufgabe noch machen. Dass man sich überlegt, was ein sinnvolles Konzept wäre für eine Teilalgebra. Was sollte da erfüllt sein? Das ist interessant. Versuchen wir mal, das zu merken. Wir nehmen uns zwei K-Algebren her. Und jetzt sind Sie wieder dran. Was ist denn nach unserer Intuition sinnvoll, um sagen zu können, dass diese Abbildung ein K-Algebra von Homomorphismus ist? Bitte einmal kurz in sich gehen und überlegen, was für Strukturen sind da, die wir gerne erhalten können. Kalgebrom oder so. Fällt euch noch was ein? Gut. Wir wissen ja, was für Vokale weglassen. Ja, das funktioniert ja auch in anderen Kontexten, weil ich meine, ziemlich gut. Was würden wir erwarten? Was für Strukturen sind da? Was ist sinnvollerweise zu bewahren? Vorschläge.
Na, wir haben erstmal einen Vektorraum zugrunde gelegt, also nehmen wir erstmal an, dass wir einen Vektorraum brauchen.
Sehr gute Idee, ja. Und dann? Und dann?
Dann sollte, ja, zusätzlich zum Vektorraum haben wir noch die interne Multiplikation,
also richtig?
Die sollte ja auch bewahrt bleiben.
Genau, da wollen wir eine Verträglichkeit. Und mehr als Verträglichkeit ist da auch zu viel verlangt.
Aber wenn wir das haben, ist doch schon super. Das heißt, wir erhalten die Vektorraumstruktur und wir machen die Multiplikation nicht kaputt.
Schön, schreiben wir das hin. Genau dann, wenn Phi ein K-Vektorraumhomomorphismus ist, das können wir einfach so übernehmen, weil wir ja alle wissen, was das bedeutet. Manche sagen dazu K-lineare Abbildung oder K-lineare Transformation oder so. Und wenn zusätzlich noch gilt, dass sich das mit der Multiplikation verträgt, das schreiben wir einfach hin. Und wenn wir jetzt diese etwas speziellere Voraussetzung hätten, wo wir bezüglich Plus und der inneren Multiplikation eine Ringstruktur haben, dann könnten wir einfach sagen, es ist gleichzeitig ein Vektorraumhomomorphismus und ein Ringhomomorphismus. Das würde funktionieren. So, jetzt habe ich die Verknüpfung nicht spezifiziert. Normalerweise würde ich jetzt sowas machen wie Plus und Mal und Kringel und dann Kringelplus und Kringelpunkt und Kulla oder irgendwas komisches. Mache ich jetzt nicht. Ich bezeichne die Verknüpfung in beiden Attributen gleich. Und dann steht da einfach A Kringel B abgebildet mit Phi. Das ist das gleiche wie A Phi Kringel B Phi. Und wir wissen, weil wir auch schon fortgeschritten sind, wissen wir immer, in welcher Algebra wir gerade sind und mit welcher Verknüpfung wir gerade arbeiten. Wunderbar. Dann gibt es die üblichen Spielereien. Algebrenendomorphismus, Algebrenmonomorphismus, Algebrenisomorphismus, Algebrenautomorphismus, bla bla bla, die ganze Bandbreite. Wenn ich da sowas sage und Sie vergessen haben, was es ist, nachfragen, vor allem Auto ist natürlich immer wichtig. Und ein Beispiel, das Sie alle schon kennen, kommt von der ICE-Verbindung aus der linearen Algebra. Zunächst mal haben wir uns ja nur vorhin als motivierendes Beispiel überlegt, dass Matrizen, quadratische Matrizen über einem Körper, so eine Algebrenstruktur tragen. Aber es gibt noch etwas anderes, was wir in der linearen Algebra behandeln, was auch eine Algebrenstruktur trägt. Das habe ich jetzt nur nicht erklärt. Tatsächlich ist das Gegenstand der ersten Übungsserie, sich das zu überlegen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal sein N aus M, K ein Körper, was brauche ich noch? Ich brauche die Matrizen, ich brauche einen Vektorraum und das muss nicht K hoch N sein, das kann irgendein n-dimensionaler K-Vektorraum sein und V ein n-dimensionaler K-Vektorraum. So, wenn ich das habe, dann sind, und dazu gehört jetzt, damit es sinnvoll ist, die passende Übungsaufgabe, dann sind die N kreuz N Matrizen über K und der Raum der Endomorphismen, den man zu einer Algebra machen kann, in sinnvoller Weise. Das sind dann Algebren, K-Algebren, die als Algebren zueinander isomorph sind. Und damit meine ich, dass es einen K-Algebren-Isomorphismus von der einen in die andere gibt. Und wir besprechen gleich mal kurz, wie das funktioniert. K-Isomorph meine ich, es gibt einen K-Algebren-Isomorphismus von der einen in die andere. Ja, hier bitte nochmal überlegen, das gehört mir zur Übungsaufgabe, Serie 1, Aufgabe 2. Einfach nochmal sich klar zu machen, was waren das eigentlich nochmal für komische Verknüpfungen hier? Womit wird das überhaupt ein Vektorraum über K? Wie zur Hölle hat man noch eine Ringstruktur? Warum wird das eine Algebra? Womit? Und wenn man sich das klar gemacht hat, dann fällt einem ein aus der linearen Algebra, ach stimmt, da lag so eine Korrespondenz zwischen linearen Abbildungen und Matrizen. Stichwort ICE-Verbindung. Diese Abbildung, mit der man jeder Matrix einen Endomorphismus zuweisen kann oder andersrum, verträgt sich mit der Matrizenaddition, wenn man hier die Addition richtig definiert, verträgt sich mit der Skalarmultiplikation und das ist das Tolle,
verträgt sich mit der Hintereinanderausführung bzw. Matrizenmultiplikation. Das ist das Wunder der ICE-Verbindung, sozusagen das Bahn-Bonus-Komfort-Special-Programm. Und das heißt, dass wir im Prinzip schon seit unserem zweiten Semester Beispiele für wunderschöne Algebren kennen. Also sogar verschiedene, die zueinander isomorph sind. Das dazu. Und das vertiefen wir in der Übung, wenn Sie das wollen. Jetzt kommt ein neues Wort. Das Konzept, um das es jetzt geht, ist das, was sozusagen einer gewissen Perspektive auf die Gruppentheorie zugrunde liegt. Ich hole mal kurz aus, während ich die Tafel wische. Die Tafelwischzeit begrenzt dann meine Predigt. Man kann ja Gruppen so als abstrakte Dinge betrachten, also Menge mit Verknüpfung mit gewissen Rechenregeln. Diese Betrachtungsweise ist aber relativ modern, denn Gruppen wurden ja nicht so geboren. Gruppen wurden geboren als Permutationen von Nullstellen von irgendwas, Stichwort Galois-Theorie. Schön. Jetzt kann man diesen abstrakten Standpunkt haben und kann wunderschöne Dinge tun. Gruppen sind faszinierende Objekte. Man kann aber auch sich immer wieder erinnern, dass man Gruppen interpretieren kann als Permutationsgruppen auf irgendwas. Oder zum Beispiel auch als Abbildung eines Vektorraums in sich selbst. Das ist ein sehr natürlicher Lebensraum für Gruppen. Stichwort invertierbare Matrizen. Stichwort Vektorraumautomorphismen. Und diese Perspektive führt zu den Begriffen, die wir jetzt einführen. Wir wollen quasi Wörter haben dafür, dass wir bei einer Gruppe mitdenken, dass die in natürlicher Weise auf irgendwas repräsentiert ist und darauf operiert. Knüpft also an das Thema Operation in der Algebra-Vorlesung. Man nehme einen K-Vektorraum V. Und sei G eine endliche Gruppe, so wie schon die ganze Zeit. Dann wollen wir sagen, was es heißt, dass dieser K-Vektorraum V ein G-Modul ist. Es gibt auch Leute, die sagen, ein Modul für die Gruppe G oder ein Modul für die Wirkung von G oder sowas. Ich sage einfach nur G-Modul. V heißt Modul. Na dann, wenn Folgendes gilt. Ich mache erstmal eine Beschreibung in Wörtern für die Anschauung und dann schreibe ich hin, was die konkreten Rechenregeln sind, die man dafür nachprüfen muss. Intuitiv gesprochen ist der Vektorraum V ein G-Modul genau dann, wenn G als Gruppe auf der Menge V von Vektoren operiert und dabei aber die Menge V nicht als Haufen betrachtet, sondern als Vektorraum und die Vektorraumstruktur respektiert. Das heißt, es ist sozusagen eine abgegradete Gruppenwirkung. Nicht nur auf der Menge V, sondern wirklich auf den Vektorraum V. Wie kann man das anders sagen? Man kann sagen, die Gruppe G operiert auf V und die Gruppenelemente induzieren dabei Vektorraumautomorphismen. Homomorphismen heißt, die Struktur wird respektiert. Automorphismus heißt, es ist bijektiv. Das muss es aber sein, weil ja die Gruppenelemente invertierbar sind. Sind ja Gruppenelemente. Ha, das heißt, das ist die Philosophie und das schreiben wir jetzt einfach nur hin. Das heißt, wenn jedes G aus G eine Abbildung Sigma G das wäre jetzt Stichwort Gruppenoperation, aber so, dass die folgenden ganzen Sachen gelten. Ich male mal was dazu, damit die Philosophie wieder rauskommt. Gruppenmodul, also G-Modul-Eigenschaft 1 bis 4 aus, ich brauche auch mal G. Für alle V und B aus V und G aus G gilt, dass wenn ich V plus G abbilde mit der von G bewirkten Abbildung Sigma G, dass ich dann abbilden und addieren vertauschen darf. Warum? Gilt, dass wenn ich Skalar verknüpfe und dann die von G bewirkte Abbildung anwende, dass dann dasselbe rauskommt, als wenn ich mir zuerst den Vektor geschnappt hätte, hätte den abgebildet und dann das Ergebnis Skalar mit Lambda multipliziert. Eigenschaft 3. Die bewirkten Abbildungen vertragen sich auf der einen Seite mit der Hintereinanderausführung und auf der anderen Seite mit der Multiplikation in der Gruppe. Das heißt, und G, H aus G gilt Folgendes. Wenn ich V abbilde, mit zuerst mit Sigma G und dann das Ergebnis mit Sigma H, dann ist es das gleiche, als wenn ich V abbilde, mit der Abbildung, die induziert wird vom Gruppenelement G mal H. Und letzte Eigenschaft. B aus V tut das Einzelelement der Gruppe gar nichts. Die vom Einzelelement der Gruppe bewirkte Abbildung von V nach V ist die identische Abbildung. Gut, jetzt brauchen wir ein bisschen Kommentar dazu. Diese beiden Sachen zusammen heißen, dass die Elemente von G Vektorraum-Endomorphismen induzieren. Hier steht die Verträglichkeit mit der Addition und der Skalarmultiplikation. Das heißt, die Gruppenelemente bewirken Vektorraum-Endomorphismen. Dass das dann sogar Isomorphismen oder Automorphismen sind, weiß man erst, wenn man sich das angeschaut hat. Das hier ist nämlich einfach nur hingeschrieben, was es heißt, dass G überhaupt auf einer Menge sinnvoll operiert. So, was steht hier? Hier steht, die Gruppenwirkungen, also die bewirkten Abbildungen, vertragen sich mit Hintereinanderausführung bzw. Gruppenmultiplikation oder Verknüpfung in der Gruppe. Das hätte ich ja auch kürzer schreiben können als: die Hintereinanderausführung der von G und H bewirkten Abbildung ist dasselbe wie die von G mal H bewirkte Abbildung. Das steht da. Und hier steht, die von 1 Element der Gruppe bewirkte Abbildung ist die identische Abbildung. Das ist Gruppenwirkung. Gruppenwirkung plus Respekt für die Vektorraumstruktur heißt V aus dem G.
Was müsste man jetzt tun?
Also mal angenommen, ich schreibe als Übungsaufgabe sowas hin wie, hier ist eine Gruppe, hier ist ein Vektorraum, zeigen Sie, das ist ein Modul für die Gruppe. Was müssen Sie tun? Sie müssen im Prinzip so eine Abbildung Sigma finden, die jedem Gruppenelement auf wohldefinierte Weise einen Vektorraum-Automatismus zuweist, sodass es alles gilt. Und wenn Sie Sigma nicht hinschreiben können, explizit, ist auch nicht schlimm, Sie können auch jedes Gruppenelement hinschreiben, sagen, was das tut. Aber Sie müssen es explizit machen. Momentan, weil Sie noch keine Theorie haben. Was ist noch dazu zu sagen? Naja, genau wie schon in der Algebra, nervt einen natürlich sofort dieses Sigma. Man will nicht die ganze Zeit hinschreiben, die davon bewirkte Abbildung und so weiter, sondern man will es abkürzen und einfach die Gruppenelemente selber als Abbildung auffassen und hinschreiben. Das macht alles schöner und kompakter. Halten wir das also fest. Ich mache das mal zusammen mit ein paar anderen Kommentaren. Also, ich kann jetzt ja, wenn ich sage, Sigma geht von G in die Automorphismengruppe von V und weist jedem Gruppenelement die davon induzierte Abbildung von V nach V bezüglich dieser Moduleigenschaften zu, dann habe ich eine Abbildung Sigma von wo nach wo geht die? Können wir uns dann mal überlegen. Durch die Wirkung von G auf V wird eine Abbildung definiert. Sigma von G, ja wohin? In die Automorphismengruppe von V. Aber erstmal sagt die Wirkung ja nur, dass ich die Elemente von V permutiere. Das heißt, ganz streng genommen bin ich erstmal nur
in der symmetrischen Gruppe auf der Menge V. Und jetzt wird es interessant. Also, dass diese Abbildung, ich fange nochmal an. GM4 sagt, dass das 1-Element von Sigma hier auf die identische Abbildung geworfen wird. GM3 sagt, dass Sigma sich mit der Gruppenverknüpfung hier und mit der Ineinanderausführung hier verträgt. Das heißt, GM3 und GM4 sagen zusammen, dass dieses Sigma ein Gruppenhomomorphismus ist von G in diese symmetrische Gruppe. Erstmal. Jetzt geht's weiter. GM1 und GM2 sagen, dass das Bild dieser ganzen Sachen unter Sigma nicht einfach nur irgendeine Permutation von V bewirkt, sondern einen Vektorraum-Endomorphismus. Das heißt, was haben wir jetzt? GM3 plus GM4 sagen, Sigma ist ein Gruppenhomomorphismus und GM1 plus GM2 sagen, dass das Bild von Sigma eine Teilmenge ist der Menge der Endomorphismen von V. Zusammen mit der Gruppenwirkung führt das dazu, dass man hier in der Menge der Automorphismen landet, also der bijektiven Endomorphismen. Und dann ist klar, dass man hier in der Gruppe der Automorphismen landet. Oder wenn man es mit Matrizen darstellen wollte, was man jetzt kann, dann in der Gruppe der invertierbaren Matrizen. Und das ist wichtig, sich das zu merken. Wenn man so ein G-Modul hat, dann kann man die Gruppenelemente als Matrizen interpretieren. Einmal Basis festlegen und dann läuft das. Also ganz wichtig, das ist eine sehr natürliche Art und Weise, sich Gruppenelemente vorzustellen. Gruppenelemente werden interpretiert als Matrizen, die irgendwas mit dem Vektor machen. Deswegen ist dieses Konzept so fruchtbar mit den G-Modulen. Gut, Gruppenwirkung und Verträglichkeit, bla bla bla, habe ich alles gesagt. Ich schreibe nochmal die einfachere Schreibweise hin. Der einfachste Schreibweise, wenn man sowas hat, also so ein G-Modul V, wir schreiben für alle V aus V und G aus G, V hoch G und die Notation wird, das hoffe ich sehr, immer so klar sein, dass man nie denkt, dass das Konjugation in einer Gruppe oder sowas ist. Sondern ich hoffe, es wird immer klar sein, dass unten ein Vektor steht und oben ein Vektorraum. Und wenn das mal nicht so ist, dann bitte sofort beschweren. Wir schreiben das statt V abgebildet unter Sigma G. Dann vereinfachen sich die Rechenregeln. Natürlich kommen nachher Beispiele.
Aber bevor wir das machen, würde ich gerne kurz darüber sprechen, wie wir es mit der Pause handhaben wollen. Also ich sag mal kurz, was kommt. Gebe ich kurz ein Beispiel an. Natürlich kennen wir das alles schon, deswegen ist es auch wieder kurz mit den Beispielen. Als nächstes kommt dann die Verallgemeinerung dieses Konzepts. Statt nur Modulen für Gruppen gucken wir uns Modulen für Algebren an. Ähnliches Prinzip, aber in der Algebra ist halt mehr Struktur, deswegen steht mehr da. Und auch dafür kennen wir Beispiele. Und dann kommen so ein paar Begriffe, die wir auch alle schon kennen aus dem Kontext der Operationen und die wir dann hier einbetten. Bei Operationen hatten wir ja so Sachen wie Treueoperationen zum Beispiel. Dann kann man also auch hier gucken, was ist gemeint mit Treueoperationen. Und man kann dann für diese Modulen wieder gucken, was sind Teilmodulen, was sind Homomorphismen, womit sollen die jetzt wieder verträglich sein. Das heißt, wir spielen dieses ganze Spiel noch eine Weile weiter und kommen dann möglicherweise sogar mit den Grundlagen schon ganz zum Ende. Jetzt müssen wir darüber reden, wann wir Pause machen, ob einmal oder zweimal und vor allem wie lang. Deswegen jetzt hier eine kurze Unterbrechung. Wie sieht's aus? Erste Frage, wer möchte jetzt eine Pause machen? Okay, eine schüchterne Meldung, zwei, drei. Okay. Wer möchte jetzt lieber noch diesen Komplex weitermachen, also zum Beispiel jetzt die Algebren-Module noch abschließen und danach eine Pause machen? Wer findet das besser? Niemand. Okay, das ist aber jetzt ganz erstaunlich. Was denken denn die anderen? Gar keine Pause?
Oder gar nicht?
Eventuell geht 18:30 eine Pause, weil heute Unisportabmeldungen sind.
Ja. Oh, das ist natürlich ein Punkt. Wie lange dann Pause?
Eine
Viertelstunde?
Das heißt, stellt irgendwelche Sachen, deswegen weiß ich, ob es andere auch betrifft.
Okay, wen betrifft das? Das ist ein guter Punkt. Wen betrifft das? Unisportanmeldung?
Nicht direkt die Unisportanmeldung, aber ich müsste jetzt los.
Ja, okay. Ich hatte ja geschrieben, dass wir heute länger machen, weil zwischendurch das ausfällt wegen Feiertag und ich auch nochmal weg bin. Wir müssen hier nicht bis 7 sitzen, aber wir müssen schon noch mindestens eine halbe, lieber eine Dreiviertelstunde müssen wir noch arbeiten. Das ist wichtig. Das wird dann mal mit der Pause echt schwierig. Denn wenn wir jetzt bis halb durchpowern, sind sie alle völlig fertig.
Wenn ich ganz kurz nebenbei das machen kann.
Ja, stört mich nicht.
Ist das auch okay?
Ja. Dann würde ich sagen, jetzt 10 Minuten Pause. Gut 10 Minuten. Wir fangen 5 vor wieder an. Und ich suche mir eine Stelle, die gut ist zum Unterbrechen, sodass wir dann insgesamt noch höchstens eine Dreiviertelstunde danach machen. 5 vor. Bis dann. Danke.